1. Oktober 2008 war mein erster Arbeitstag bei einem ETF-Anbieter.
1. Oktober, Lehman war gerade pleite gegangen.
10-15% besser als den MSCI World. Je schwankungsintensiver das ist, der Gesamtmarkt, desto höher wird die Prämie sein.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Viröhl und heute habe ich für dich passives Einkommen aus aktiven ETFs. Wie jeden Monat Geld auf dein Konto kommt, warum Dividenden nicht das einzige Aktieneinkommen sind, wie du dir einen Puffer gegen Kursverluste ins Portfolio holen kannst und ob eine Strategie, die bei Großanlegern seit Jahrzehnten bewährt ist, auch etwas für dich ist. Das diskutiere ich heute mit Ivan Dodevic von JP Morgan Asset Management. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ivan, bevor wir gleich zum Thema jeden Monat Geld aufs Konto kommen, erstmal in deiner Rolle als Fondsexperte, wie hast du diese letzte Zeit seit dem Zollhammer, seit dem Liberation Day miterlebt? Wie war das für dich, wenn du in Zürich abends ins Bett gehst mit dem Gedanken daran, wenn du morgens aufstehst, dann ist in Washington oder Mar-a-Lago schon wieder irgendwas angekündigt worden, worauf man dann in Japan oder Hongkong schon wieder mit erratischen Kursausschlägen reagiert hat. Kann man da als Fondsexperte noch ruhig schlafen?
Gute Frage, Christian. In der Tat, momentan sind natürlich volatile Märkte. Das, was wir natürlich hier sagen, wir wollen sehr nah am Kunden sein. Dementsprechend haben wir natürlich für unsere Kunden einige Webcasts organisiert, eher wirklich auch dem Kunden zur Seite zu stehen, wirklich zu erklären, was passiert gerade, uns auch wirklich zu fokussieren um das, was es geht, eben um die Anlage auf die jeweiligen einzelnen Unternehmen. Welche Auswirkungen hat das natürlich für die jeweiligen Unternehmen? Natürlich auch hier mit den Kunden einfach nochmal auf die Diversifikation hinzuweisen, weil gerade in aktuellen Marktsituationen ist natürlich Diversifikation im Portfolio eines der Kernelemente, die man letztendlich braucht.
Ja, sind schon herausfordernde Zeiten und Diversifikation ist ein ganz gutes Stichwort, denn das, worüber wir heute sprechen wollen, ist ja auch ein diversifizierendes Element. Das werden wir sehen, wenn wir uns die einzelnen Elemente anschauen des Fonds, den du heute mitgebracht hast und den viele von euch teilweise schon auf der Agenda hatten, als er noch gar nicht in Europa so richtig angekommen war, aber dafür in Amerika umso mehr Fans hatte, weil eben dieses Thema Einkommen aus Aktien für viele Anlegerinnen und Anleger wichtig ist. Konkret geht es um den JP Morgan Global Equity Premium Income Active ETF. Puh, also ganz schön sperriger Name, der aber den Vorteil hat, dass eigentlich alles enthalten ist, was den Fonds so ausmacht. Und wir werden uns da gleich mal dann so entlanghangeln an den einzelnen Namensbestandteilen. Fangen ganz vorne an, JP Morgan, ja, kennt man natürlich das Haus JP Morgan, eine der großen Banken der Welt mit Wurzeln zurück bis ins 19. Jahrhundert. Bekannt auch bei euch natürlich als Aktie, börsennotiert, eine der Top 10 Aktien im MSCI World. Viel Medienpräsenz durch euren allerobersten Chef, durch Jamie Dimon, sozusagen einer der Doyens der internationalen Finanzwelt. Wie ist das so zu arbeiten, wenn man weiß, okay, ich arbeite für ein Unternehmen, wo ganz oben einer ist, der ja international zu den reputiertesten Menschen überhaupt in der Finanzwelt gehört?
Es ist eine Ehre, um ehrlich zu sein, ja. Also ich freue mich jeden Tag, wenn ich ins Büro gehe, wenn ich mit Kunden spreche. Man bekommt natürlich innerhalb des Unternehmens sehr viel mit. Man hat entsprechend auch eine Verantwortung, die man trägt. Das kommt natürlich auch mit ins Spiel. Und wir versuchen natürlich hier das Beste, was wir eigentlich haben, auch für unsere Kunden auch wirklich zu übertragen und entsprechend in die Kommunikation mit hineinzubringen.
Ja, und es ist ja auch schöner, als wenn man jetzt für ein Unternehmen arbeitet, wo der Chef regelmäßig durch merkwürdige Medienauftritte Schlagzeilen produziert und sich plötzlich die Produkte nicht mehr ordentlich verkauft. Mein Gott, über wen habe ich jetzt wohl nachgedacht? Ja, also JP Morgan, können wir einen Haken dran machen, ist eben nicht nur eine Bank, sondern ist auch ein großer Vermögensverwalter, eben JP Morgan Asset Management. Und dann gehen wir doch mal vom Anfang an das Ende des Namens und ich rufe es nochmal in Erinnerung, JP Morgan Global Equity Premium Income Active ETF, ja ETF, ne, das ist etwas Vertrautes und wenn wir ETF ja normalerweise sagen, dann meinen wir häufig börsengehandelte Indexfonds, die irgendwie den S&P 500, den DAX, den MSCI All Country World abbilden, das klassische passive investieren also. Aber da ist jetzt noch ein Wörtchen davor. Da steht active. Wir haben es also zu tun mit einem aktiven ETF. Vielleicht magst du zum Anfang mal diesen scheinbaren Widerspruch, zumindest zu dem, was wir so nach herrschender Meinung immer mit dem Begriff ETF verbinden, mal auflösen.
Ja, ein aktiver ETF ist natürlich, wie du schön gesagt hast, zwei Begriffe dabei. Einmal aktiv und einmal ETF. Fangen wir vielleicht mal mit ETF an. Und ETF bedeutet ja nichts anderes wie Exchange Traded Fund. Sprich zu Deutsch börsengehandelter Fonds. Das Wort Index kommt gar nicht drin vor. Wort passiv kommt gar nicht vor bei Exchange Traded Fund. Und ich muss auch fairerweise sagen, weißt du, 2008 bin ich ja in die ETF-Industrie eingestiegen und damals hat mir den ETF erklärt mit börsengehandelter Fonds, trackt einen Index. Ich hätte damals gerne den DAX als Beispiel genommen. Den DAX hatte damals 2008 noch 30 Titel gehabt, sprich 30 Aktien im DAX, die gleiche Gewichtung auch im ETF. Steigt der DAX um 5%, steigt natürlich auch der ETF um 5% und umgekehrt. Aber streng genommen hatte ich eigentlich ja damals gar keinen ETF erklärt. Streng genommen ist es eigentlich nur eine passive Indexreplikation. Und eine Indexreplikation gab schon vor dem ETF, bekannt als Indexfonds.
Ja, Jack Bogle hat damals damit schon losgelegt. Richtig. Ja, und der erste ETF kam deutlich nach dem ersten Indexfonds. Indexfonds gab es in den USA seit den 1970er Jahren. Der erste ETF, der hat erst 1993 sein Börsendebüt gefeiert. Also börsengehandelte Fonds, das ist das Thema. Da kann alles Mögliche drin sein. Da kann ein rein passiver Index drin sein, aber da kann auch was Aktives drin sein. Was spricht dafür zu sagen, man nutzt diese Verpackung ETF auch für etwas Aktives?
Ja, was dafür spricht, ist, viele haben sich natürlich an den ETF als Anlageinstrument gewöhnt, weil der ETF hat ja einige Vorteile. Dazu zählt zum einen natürlich die Transparenz. Das heißt, ich kann ja tagesaktuell auf der Anbieterwebseite mir das gesamte Portfolio anschauen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Liquidität, die Flexibilität, die wir alle hier natürlich auch gut kennen mit dem ETF. Und jetzt, was spricht für das Aktive? Nun, mit einer aktiven Strategie kann ich einzelne Ziele verfolgen, die ich so mit einer klassischen Indexreplikation nicht machen kann. Beispielsweise ein Ziel einer aktiven Strategie kann es sein, eine Überrendite zum Gesamtmarkt zu erzielen, beziehungsweise zu der jeweiligen Benchmark. Oder das Ziel kann sein Nachhaltigkeit. Das heißt, mit einer aktiven Strategie kann ich nachher auch ganz andere ESG-Konzepte darstellen.
Und gleichzeitig habe ich einen Mantel, der Vertrauen genießt, nämlich ETF. Du hast es übersetzt mit Exchange Traded Fund, das stimmt ja auch rein technisch. Ich übersetze es gerne ein bisschen anders. Ich sage lieber einfach transparent fair. Gilt das auch für die aktiven ETFs?
Absolut. Also einfach ist natürlich auch beim aktiven ETF, ich kann einfach handeln. Ja, ich kann einfach innerhalb des Tages wirklich zu den Börsenöffnungszeiten den Anteile an diesem aktiven ETF erwerben oder auch verkaufen, wenn ich das möchte.
Also auch genau derselbe Creation-Redemption-Prozess für alle diejenigen, die schon mal ein bisschen tiefer eingestiegen sind, werden wir auch mal in irgendeiner anderen Asset-Class-Folge nochmal machen. Aber es ist eben der börsentägliche Handel. Ich kann das Produkt so einfach kaufen und verkaufen wie die einzelne Aktie. Ich habe nicht wie beim klassischen Investmentfonds diese Rückgabe, wenn ich aussteigen will, an die Kapitalanlagegesellschaft.
Genau. Also du hast genau den absolut den gleichen Creation-Redemption-Prozess wie bei einem passiven ETF. Übrigens, ich vergleiche es manchmal auch mit einem Auto. Stell dir vor, du hast ein Auto, das Einzige, was ein Auto ja am Ende dann vielleicht manchmal unterscheidet, ist der Motor. Ja, und du hast natürlich dann einfach unterschiedliche Motoren, die du einsetzen kannst. Und einfach, was du jetzt hier bei einem aktiven ETF einsetzt, statt eben diesen Index, setzt du einfach eine aktive Strategie an. Aber,
die Usability ist das selber. Ich habe immer noch ein Steuerrad, ich habe immer noch Pedale. Dann ist die Frage, ob ich eine Schaltung habe oder ob ich nur noch ein Knöpfchen habe. Okay, also hinter einfach machen wir den Haken dran, und wie einfach es dann am Ende ist, das hängt natürlich davon ab, welche Strategie denn dann drin steckt. Da reden wir gleich drüber. Jetzt nochmal strukturell Transparenz. Das Schöne ist ja, wenn ich so einen Index-ETF habe, dann kann ich auf die Seite des ETFs gehen, ich kann aber auch auf die Seite des Indexanbieters gehen, und ich erfahre eine ganze Menge, wann, wo mein Geld wie investiert war und ist. Ich kann es über die Historie mir anschauen, wie hat sich so ein Index in verschiedenen Marktphasen geschlagen. Wie sieht das hier mit der Transparenz bei aktiven ETFs aus?
Ja, die Portfoliozusammenstellung ist bei einem aktiven ETF auch gleich wie auch bei einem passiven. Das heißt, ich kann auf die Anbieterwebseite gehen, beispielsweise auf unsere Webseite, und ich sehe wirklich tagesaktuell, was habe ich investiert. Und übrigens, diese Transparenz ist eines der Kernelemente eigentlich eines ETFs. Weil wenn ich mal in meine Karriere zurückdenke, 2008, 1. Oktober 2008 war mein erster Arbeitstag bei einem ETF-Anbieter,
iShares. 1. Oktober. Lehman war gerade pleite gegangen.
Genau. Ja. Genau. Das heißt, du gehst natürlich dann so, wenn du jetzt überlegst, so historisch betrachtet, wann ist der ETF so richtig diesen Durchbruch bekommen in Europa? Das war eigentlich 2008, weil nämlich dank Lehman wollte nämlich der Anleger diese Transparenz haben. Weil man wusste natürlich nicht, zu Zeiten dieser Lehman-Krise, welches Unternehmen wird als nächstes in Schwierigkeiten geraten. Es gab ja teilweise Bilder von den Autoparkplätzen von BMW. Dann hieß es dann auch so, möchte noch irgendjemand überhaupt BMWs kaufen? Das war so eine große plakative, glaube ich, Fragestellung einer Zeitung damals gewesen. Und der Anleger wollte einfach diese Transparenz. Er wusste wissen, wenn jetzt wieder irgendein Unternehmen in die Schlagzeilen kommt, wie bin ich investiert? Er wollte ja, wenn er passiv haben wollte damals, hätte er auch theoretisch den Index vornehmen können.
Genau, aber beim ETF hat er es halt gesehen, und es gab halt genügend Produkte damals, gerade in dieser Finanzkrise, wo man gar nicht mehr wusste, wo man jetzt investiert war. Wenn man mal an diese ganzen verbrieften Schuldverschreibungen denkt, Asset-Backed Securities, Linked Securities, CLOs und was es da alles gab. Also Risiken auch im Immobilienkreditbereich verschachtelt hin und her. Deswegen diese Transparenz ist ein Asset, und wir erleben ja gerade so ein bisschen die Diskussion gerade zwischen Luxemburg und Irland, ob man vielleicht nicht auch so semi-transparente ETFs zulassen möchte, wo eben nicht mehr die Positionen jederzeit quasi real-time offengelegt werden. Das wäre für den ETF als Gütesiegel schon ein Schlag, weil das dann wieder doch dieses Thema der Secret Source wäre. Und ich meine, man muss das Ganze ja auch bepreisen können. Und das ist ja auch die Effizienz in diesem Markt, die da drin steckt. Und deswegen ist es großartig, dass bei den aktiven ETFs, die wir bislang sehen und über die wir auch heute sprechen, dass wir da auch diese Transparenz haben. Kommen wir zum Thema F, zur Fairness. Und da sind wir also bei Kosten. Ja, und das heißt ja immer, aktives Management ist so wahnsinnig teuer. Jetzt steht auf eurem Premium Income ETF, dem globalen Maßstab, eine Total Expense Ratio von 0,34% per annum drauf. Das ist jetzt mehr als beim gewöhnlichen All Country World ETF, aber es ist jetzt auch ungefähr dieselbe Dimension wie bei klassischen Themen-ETFs, ja, da sehen wir bisweilen auch 0,5%, und es ist deutlich günstiger als bei vielen aktiv gemanagten Fonds. Wieso könnt ihr da an der Stelle mit einem aktiven ETF so günstig sein, obwohl, das werden wir gleich noch sehen, in dem Fonds ja ziemlich viel Brain und auch ziemlich viel tägliche Arbeit steckt?
Ja, schau, der Global Equity Premium Income ist natürlich etwas teurer als übrigens unsere globale Research Enhanced Index Lösung, die wir haben. Oder gibt es auch mittlerweile diese Research Enhanced Index Ansatz auf den MSCI AQI. Dementsprechend, da sind wir natürlich mit 25 Basispunkten, also sprich 0,25%, nochmal günstiger für globale Aktien im Vergleich zum globalen Equity Premium Income ETF. In der Tat bekommt der Anleger sehr viel eigentlich für sein Geld, weil Auf der einen Seite, wenn wir jetzt das uns mal anschauen, wir haben natürlich ein zugrunde liegendes Aktienportfolio und dieses zugrunde liegende Aktienportfolio ist wirklich auf Basis von unserem eigenen fundamentalen Research, diejenigen, die vielleicht JP Morgan Asset Management auch nicht so gut kennen. Wir sind ein aktives Haus. Das heißt, 3,6 Billionen Dollar, die wir verwalten für unsere Kunden, 99% davon werden tatsächlich aktiv verwaltet. Das heißt, dieses aktive Management ist eigentlich unsere DNA. Jetzt, was wir eben machen, ich hatte eben schon angesprochen gehabt, diese Karriere Sector Research Analysten, dieses Research, das die Kollegen erstellen, das machen sie übrigens für über 2500 Aktien global. Dieses Research nutzen wir für sehr viele Strategien, sprich für Strategien eben, die konzentrierter sind, als auch eben für Strategien wie Global Research Enhanced Indexing. Das Research nutzen wir natürlich eben auch für die Global Equity Premium Income Strategie bei uns.
Also können wir sagen, ihr habt letztendlich Economies of Scale. Absolut. Ihr habt eine Research-Plattform und die Analysten, die da aktiv sind, stellen halt ihr Wissen und stellen ihre Erkenntnisse für unterschiedliche Produkte zur Verfügung. Das ist sicherlich dann ein Vorteil auch einer so großen Organisation. Es ist eben nicht wie bei einem kleinen Boutiquenfonds, der ja auch sehr viele Vorteile haben kann. Aber gerade wenn man jetzt wirklich global aktiv ist, macht es dann ja auch Sinn, wenn man das für verschiedenste Fonds nutzen kann. Und insofern ist es möglich, auch dieses Research, den Zugang dazu und alles das, was sonst noch in dem Fonds drinsteckt, für 0,34% Total Expense Ratio anzubieten, die jetzt niemanden großartig abschrecken wird. Dann hast du gerade schon was Interessantes gesagt. Wir reden über Aktien und damit sind wir schon beim nächsten Teil des Namens, denn es steckt ja drin, Global Equity. Ja, Equity, also Aktien, global das Ganze. Es gibt das Konzept auch für die USA, aber wir schauen erstmal auf die ganze Welt. Ja, ein globaler Aktienfonds, kann man schon mal zunächst sagen, mit 250 Positionen aktuell, also nicht annähernd so umfassend wie jetzt beispielsweise der MSCI Acqui, ne? Nur ungefähr ein Zehntel der Werte da drin, also deutlich konzentrierter, aber immerhin noch breit gestreut und anders als bei diesem Weltportfolio ETF, wo man ja den ganzen Haufen kauft, um das mal mit Jack Bogle, dem Erfinder der Indexfonds, zu sagen, hat man hier also nur eine ganze Reihe von Stecknadeln drin. Aber vielleicht kannst du uns mal erklären, warum ausgerechnet diese Stecknadeln? Also wie kommen ausgerechnet diese 250 Aktien aus einem ja mehrere tausend Werte umfassenden Universum da rein? Welche Auswahlstrategie steckt bei euch im Portfolio dahinter?
Ja, das ist zunächst mal fokussieren wir uns gerade bei der Strategie auf entwickelte Märkte. Das heißt, der Acqui hatte natürlich auch Schwellenländer mit dabei. Die lassen wir bewusst aus im Anlageuniversum. Das heißt, wir fokussieren uns wirklich auf die Industrieländer. So, der MSCI World, wenn wir den mal nehmen, hat ja auch ungefähr 1600 Titel. Was wir uns fokussieren bei der Aktienauswahl, es gibt ja eben 1600 Aktien, jetzt ist die Frage, warum hier genau 250? Um ganz ehrlich zu sein, einfach ein Resultat unseres aktuellen fundamentalen Research, dass wir bei 250 gelandet sind. Wenn wir uns das über den Zeitraum anschauen würden, dann könnte man mal vielleicht einen Monat sehen, das sind jetzt vielleicht weniger wie 250, können vielleicht 200 sein. Genauso gut könnten vielleicht in zwei Monaten 500 Aktien in diesem Portfolio drin sein. Das ist nämlich genau der Punkt einer
aktiven Strategie. Aber es werden nicht 30 sein.
Nein.
Und es werden nicht 50 sein. Also es ist immer eine gewisse Basisdiversifikation drin. Und man muss auch nicht, was ja bei vielen Anlegerinnen und Anlegern Thema ist, wohl so die große Angst vor Klumpen haben. Ja, also der USA-Klumpen, ich weiß nicht, wie oft wir darüber gesprochen haben in den letzten Folgen in unterschiedlichen Kontexten, der ist auch hier. Zwei Drittel ungefähr steckt aktuell, as we speak, in dem Fonds in den USA. Das meiste steckt in Technologieaktien, wobei der Klumpen nicht ganz so groß ist wie in vielen Weltindizes. Gesundheit und Basiskonsum beispielsweise sind deutlich stärker gewichtet, als wir es in den Weltindizes sehen. Ist es so ein vordefiniertes Ziel oder einfach ein Resultat des aktuellen Analyseprozesses? Sprich, ist das insoweit dynamisch, dass sogar vorstellbar wäre, wenn jetzt wirklich die Gesamtmeinung zu Amerika sich stark eintrübt, dass man sagt, es kann auch sein, dass da nur noch 20% US-Titel drin sind?
Auf der regionalen Basis wird sich nicht so viel verändern im Vergleich zum MSCI World. Das ist nicht angedacht. Aber was natürlich schon, warum wir auch uns sehr stark eben vom MSCI World vielleicht doch abweichen, hat eigentlich einen anderen Hintergrund, weil die Idee, die wir hier verfolgen, ist eine konservative Lösung zu haben, sprich ein Portfolio zu haben für Anleger, das eine geringere Volatilität hat und wirklich auch einen defensiven Charakter hat. Du hast schon angesprochen, wir haben schon Technologie mit enthalten, allerdings deutlich untergewichtet im Vergleich zu einem MSCI World Index. So, und das hat natürlich wirklich diesen Hintergrund eben auf Basis dessen, dass wir eben bei der Einzeltitelauswahl, die wir in dieses Portfolio hineinnehmen, diesen Fokus auf den defensiven Charakter stellen und eben auf die geringere Volatilität. Und eben Tech-Aktien tendieren dazu, eine höhere Volatilität eben zu haben.
Also ihr habt jetzt nicht so das Ziel, also wir wollen jetzt Compounder von morgen finden, die langfristigen Wachstumswerte, sondern oder möglichst günstige Werte, sondern der wesentliche Optimierungsfaktor, das wesentliche Ziel ist ein Aktienmarktportfolio, das breit aufgestellt ist und weniger stark schwankt als der Index.
Richtig, das ist genau das, das Ziel von der globalen Strategie. Gleichzeitig sagen wir übrigens, Christian, eben auch, wenn der Anleger natürlich diesen Technologiebereich haben möchte, gibt es natürlich einen anderen ETF, das wäre der JEPQ, der eben den Nasdaq 100 als
Benchmark hat. Genau, kommen wir am Ende noch zu. Wir sind jetzt erstmal beim globalen Produkt. Und was ja da auch schön ist, haben wir gerade über Klumpen gesprochen haben. Viele denken immer, ja, also grundsätzlich USA und so kann ich mit leben. Sektorgewichtung ist alles fein. Aber die Einzelaktien, es ist doch alles so wahnsinnig Mag-7-lastig. Immer noch, selbst wenn die Kurse ein bisschen zurückgegangen sind. Aber das ist halt wirklich auch ein Unterschied zu den Weltportfolio-Klassikern. Keine Aktie bei euch hat mehr als 2% oder also nicht signifikant mehr. Die 10 größten Positionen kommen eben auch nicht mal auf 15% und nicht, wie wir das teilweise in den großen Weltindizes hatten, 25%. Und die großen Positionen sind auch nicht die Magnificent Seven, sondern da sieht man dann bisweilen ganz vorne eine Deutsche Telekom, eine PepsiCo, eine Johnson & Johnson. Also sicherlich kein Indexschmuser jetzt der Fonds von der Zusammensetzung der Einzelwerte her und von der Gewichtung.
Absolut. Und es ist genau dieser defensive Charakter von dem zugrunde liegenden Aktienbasket, den wir für diese Strategie verwenden. Wie gesagt, da haben wir natürlich mit einer Telekom beispielsweise auch einen defensiven Wert im Vergleich jetzt, wenn wir jetzt mal angenommen eine Nvidia uns mal anschauen würden.
Ja, gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass man mit defensiven Aktien durchaus auch Performance generieren kann. Die Telekom ist ein gutes Beispiel dafür. Wir hatten Tim Höttges ja auch schon hier bei Asset Class zu Gast und das ist ja beeindruckend, was aus diesem Unternehmen, das ja vor 25 Jahren so ein Wachstumswert par excellence war, dann brutal abgestürzt ist, was es heute einfach für ein interessantes Infrastrukturunternehmen geworden ist, das gleichzeitig eben auch diese defensiven Cashflows bringt, also etwas, was genau zu dieser Positionierung passt, über die du gesprochen hast. Jetzt haben wir also mal die Basis des Portfolios geklärt und können zum spannendsten Teil des Namens kommen. Das, was viele Anlegerinnen und Anleger elektrisiert, nämlich Income, ja, Einkommen. Ist ja gerade jetzt so ein Thema. Sich nicht nur auf Kurssteigerungen verlassen, sondern möglichst kontinuierlich Einkommen erzielen aus dem Vermögen. Und das heißt ja für viele Anlegerinnen und Anleger erstmal Dividenden. Aber so klassische Dividendenfonds, tja, was werfen die ab? Also es gibt natürlich einige, die kommen dann so mit so einer Rendite von 8-9% um die Ecke. Die zahlt man sich dann letztendlich aus der eigenen Tasche, weil das dann beim Gesamtertrag in der Kursentwicklung wieder flöten geht. Aber wenn man jetzt mal so breit diversifizierte Dividendenfonds anschaut, dann reden wir so über 3-4% per annum an Ausschüttung. Das ist nicht schlecht, aber bei euch gibt es deutlich mehr. Wenn ich jetzt mal auf das Jahr 2024 schaue, dann gab es in Summe umgerechnet 1,57 € je Anteil an Ausschüttungen. Übrigens das Ganze in monatlichen Tranchen. Es fließt also tatsächlich einmal im Monat Geld, wie so ein Gehalt. Das ist für viele einfach schon mal schön, diesen Belohnungseffekt zu haben. 1,57 €. Und der Fondspreis zum Jahresanfang war 23 Euro. Das heißt, wenn ich also jetzt einfach mal die Gesamtausschüttungssumme in Relation zum anfänglichen Preis setze, komme ich auf 6,8%. Wenn man jetzt also Dividendenrendite 6,8% sehen würde, dann sagt man erstmal, okay, ist tendenziell eher ein Warnsignal als ein Qualitätsmerkmal. Aber ne, ihr habt ja eben über defensive Qualitäten gesprochen und über Qualität. Deswegen einfach die grundsätzliche Frage, 6,8%, wo kommen diese Ausschüttungsprozente, wo kommt dieses Einkommen her?
Das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Übrigens, Einkommen braucht jeder, ist nicht nur aktuell ein wichtig für jeden, ist, glaube ich, seit jeher wichtig, Einkommen zu erzielen. Ich glaube, wir brauchen alle Einkommen. Und das ist natürlich wirklich eine charmante Art und Weise, wie ich wirklich Einkommen erzielen kann. Für die letzten 12 Monate übrigens waren wir bei 7,3%. Das heißt, ist sogar höher wie die 6,8, die du gerade uns genannt hattest. Wenn wir uns mal überlegen, woher kommt das Ganze oder wie kommen wir eigentlich auf diese Werte? Wir würden jetzt bei der globalen Strategie sagen, dass wir eigentlich ein Ziel haben von 7-9% an Rendite. Aber wie setzt sich die zusammen? Ist im ersten Schritt durch die Dividenden, die wir natürlich von den Unternehmen erhalten, die wir im Portfolio halten.
Das aber heißt, die hochqualitative Unternehmen wie eine Deutsche Telekom, eine PepsiCo und Johnson & Johnson, die liefern zwar jetzt auch dann so um die 3%, aber damit machst du keine 6,8%.
Nein, machst du nicht. Du machst zwischen 1-2% bei der globalen Strategie, eben aus Dividendeneinkünften. Und der Rest kommt tatsächlich aus der, sie sind, wie wir sagen, Option Overlay. Option Overlay bedeutet, dass wir hier unsere Covered Call Strategie, jetzt wird es wieder kompliziert, was meint er hier mit Covered Call Strategie? Und zwar, wir verkaufen Index Call Optionen auf den, jetzt im Falle von der globalen Strategie, auf den S&P 500 und auf den MSCI International oder vielleicht für den einen oder anderen auch bekannt unter MSCI IFA Index. So, da verkaufen wir diese Optionen, das sind immer sogenannte Delta 30 Einmonatsoptionen, die wir auf den Index verkaufen. Die sind im Durchschnitt 2% aus dem Gelde. Und durch diesen Verkauf von dieser Option, da bekommen wir eine Prämie. Und diese Prämie schütten wir dann entsprechend aus. Das ist eigentlich der Großteil eben von dieser Rendite, die wir ausschütten.
So, und jetzt müssten wir eigentlich nochmal zurückspulen und uns eigentlich ganz langsam dort entlang hangeln, was du jetzt da alles so an Begriffen einfach mal in die Welt geschmissen hast. Ja, für diejenigen, die sich mit Optionen auskennen, war das sicherlich eine sehr verständliche technische Erklärung, aber wir müssen mal einen Schritt zurückgehen. Also grundsätzlich, ihr macht noch was Zusätzliches mit den Aktien. Ihr nutzt diese Aktien. Ihr tätigt darauf nochmal Geschäfte. Ihr verkauft etwas. Und wenn man etwas verkauft, kriegt man Geld dafür. Du hast es Prämie genannt. Und diese Prämie routet ihr dann eben durch an die Anleger. Und zusammen mit den Dividendeneinnahmen sorgen diese Prämien eben dafür, dass da nicht 3% draufstehen, sondern eben 7%. Vielleicht auch mal bis 9%. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wo genau kommt denn die Prämie her? Und du hast die Basisquelle genannt, Optionen verkauft ihr. Genau. Was ist eine Option?
Nun, eine Option ist ein Recht, keine Pflicht, etwas zu einem bestimmten Zeitraum, zu einem bestimmt festgelegten Preis zu erwerben oder zu verkaufen. Kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Das heißt, bei einer Call-Option erwerbe ich das Recht, etwas zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Tag zu kaufen. Gleichzeitig bei einer Put-Option bekomme ich das Recht, etwas zu einem vordefinierten Preis an einem vordefinierten Zeitpunkt zu verkaufen.
So, und dieses Recht ist natürlich immer irgendwas wert.
Absolut.
Und sind halt sogenannte Termingeschäfte, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas zu sichern oder eben etwas geben zu müssen. Jetzt sind ja diese Termingeschäfte, ja, so nennt man ja auch gerne Derivate. Denn diese Optionen, Derivate, die haben ja nichts aus sich selbst heraus. Ja, es ist nicht wie eine Anleihe, es ist nicht wie eine Aktie, die aus sich selbst heraus eine realwirtschaftliche Essenz haben, sondern diese Optionen sind immer von irgendetwas abgeleitet, beziehen sich immer auf irgendetwas, wie zum Beispiel eine Aktie oder im Falle eures Fonds auf einen Index. Deswegen genau. Heißen sie Derivate. Und zum Thema Derivate hat jemand, den ich sehr mag und der auch hier als Entchen gleich doppelt auf dem Tisch steht, mal was Spannendes gesagt, nämlich niemand Geringeres als Warren Buffett, unsere Investment-Ikone, sagte mal, Derivate sind finanzielle Massenvernichtungswaffen. Das heißt, ihr seid jetzt quasi finanzielle Waffenhändler. Ihr tätigt extrem riskante Geschäfte.
Wir machen Covered Call-Optionen. Das ist der große Unterschied. Covered bedeutet, wir haben nämlich bei uns im Portfolio Aktien. Das heißt, das ist nicht ein Leverage, den wir hier betreiben, sondern wir haben tatsächlich in den Portfolien Aktien, die uns quasi auch als Sicherheit dienen. Das ist der große Unterschied, ja. Was er natürlich meint, ist diese Leverage. Und beim Leverage ist natürlich immer diese Schwierigkeit. Mal angenommen, du kaufst eine Call-Option. Du verkaufst eine Call-Option auf eine Aktie. Jetzt hast du allerdings die Aktien gar nicht. Was kann natürlich als Schlimmes passieren? Mal angenommen, der Aktienkurs explodiert und du hast es vorher definiert. Deswegen, du musst dir die Aktie irgendwann mal liefern. Wenn du sie nicht hast, dann kann es natürlich das Verlustrisiko unendlich sein. Aber wir haben hier im Portfolio Aktien.
Genau, also in dem Moment, das sollte man dazu sagen, wo ich eine Option verkaufe, beispielsweise Aktie XY zu 100 Euro, dir in 3 Monaten zu liefern, zum Preis von 100 Euro, kriege ich von dir eine Prämie, dass du die Gewissheit hast, wenn du willst, liefere ich dir die Aktie zu 100 Euro. Wenn ich die Aktie aber nicht habe und der Kurs ist bis dahin auf 400 geschossen.
Oder sogar auf 1000.
Ich muss sie dann eindecken und dadurch habe ich ein unbegrenztes Verlustpotenzial, wenn ich die Option nackt habe.
Richtig.
Aber ihr seid eben nicht nackt, sondern ihr steht dort mit Aktienpositionen, mit einem Aktienportfolio. Und das heißt, ihr könnt von Anfang an sagen, wir werden in der Lage sein, dann, wenn die Option fällig wird, auch zu liefern. Deswegen, was an der Stelle ist dann tatsächlich euer Risiko? Einen Vorteil habt ihr schon mal. Die Prämie, die bekommt ihr auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwem, das werden wir gleich nochmal diskutieren, dieses Recht einräumt, von euch den Index, auf den die Option sich bezieht, zu kaufen, dann wisst ihr, in dem Moment habt ihr schon mal die Prämie verdient. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja ein Risiko.
Risiko ist natürlich, und das wird natürlich auch ab und zu mal passieren, dass die Option, die wir verkauft haben, tatsächlich im Geld sein wird. Das heißt, wir müssen dann liefern in dem konkreten Fall. Und das kostet natürlich dann Geld. Das heißt, auf der einen Seite haben wir zwar die Prämie eingenommen, auf der anderen Seite müssen wir gegebenenfalls eben tatsächlich dann den Index zu dem vordefinierten Preis liefern.
Ja, also wir sehen, das Ganze hört sich nicht so trivial an, aber das Basisgeschäft ist eigentlich ja schon recht einfach, weil ihr wirklich ein Recht verkauft, einen Index zu beziehen.
Wusstest du eigentlich, dass die erste Option, das mag der eine oder andere, ist etwas noch von der Finanzgeschichte. 2500 Jahre, da hat der erste Mensch überhaupt mal eine Option letztendlich erworben. Es ging nämlich damals im alten Griechenland, gab es einen Philosophen, das war der Thales von Milet. Der hatte eigentlich damals die Idee gehabt, oder was ist die Idee? Wissenschaftlich war er der Meinung, dass es eine gute Olivenernte geben wird. So, alle dachten eigentlich, es wird eine schlechte Olivenernte werden. Was er damals dann gesagt hatte, er denkt eigentlich schon, aus wissenschaftlich sollte es eigentlich schon eine gute Olivenernte sein. Wahrscheinlich war er sich auch selbst nicht zu 100% sicher, ob das tatsächlich der Fall sein wird. Was er da gemacht hat, in seiner Region einfach alle Olivenpressen sich das Recht erworben, zu einem festgelegten Preis diese Olivenpressen zu mieten. Nun, dann ist es tatsächlich eine gute Olivenernte geworden. Ja, und was hat er gemacht? Er hat natürlich dann die zu dem günstigen Preis angemietet und dann brauchte jeder eine Olivenpresse, hat sie natürlich dann teurer weitervermietet, ja. Und hat damit natürlich Geld gemacht. Das ist übrigens der erste
Punkt. Das ist in dem Falle derjenige, der die Option gekauft
Richtig.
Hat.
Richtig.
Ja? Genau. Das ist also sozusagen euer Kontrahent.
Richtig.
Ihr seid diejenigen, die die Olivenpressen haben,
genau.
Die Prämie kassieren. Das heißt gleichzeitig, in dem Beispiel erkennen wir schon, wie bei den antiken Griechen, wenn es dann richtig gut läuft, ab einem gewissen Zeitpunkt ist man eben an dieser zusätzlichen Upside, dass nicht nur eine Ernte kam, sondern die Ernte sogar richtig gut war, nicht mehr beteiligt. Das heißt also, bei der Option sehen wir, es ist dann irgendwo gekappt.
Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Jetzt deswegen auch bewusst dieses Beispiel genommen, da ist es dann eben gekappt. Das heißt, wäre ich natürlich investiert gewesen, ja, hätte ich wahrscheinlich, beziehungsweise im konkreten Fall mit den Olivenpressen, hätte ich das Recht nicht verkauft, hätte ich im Umkehrschluss natürlich dann mehr Geld bekommen können, eben durch höhere Mietpreise für diese Olivenpressen. Gleichzeitig habe ich aber natürlich diese Prämie bekommen, weil ich wusste am Jahresanfang, okay, ich habe etwas verkauft zu einem Preis, vielleicht wird es hier wirklich eine schlechte Ernte werden. Habe wenigstens hier die Prämie bekommen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warum macht man so etwas? Der Hintergrund ist eben auch bei diesen gesamten Covered-Call-Strategien, was wir hier versuchen, wirklich, was wir eigentlich versuchen zu erzielen, ist ein Kompromiss zwischen Marktpartizipation, das heißt, dass ich weiterhin im Markt investiert bin und bleibe und gleichzeitig einfach dieses Einkommen generiere. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt komplette Marktpartizipation haben möchte, wie jetzt beim MSCI World, dann werde ich natürlich in einem sehr steigenden Markt hier etwas gekappt sein. Das heißt, ich werde nicht so stark.
Wenn die Ernte richtig gut ist, bin ich halt gekappt.
Genau.
Ja, weil ich habe ja meine Preise abgegeben. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch noch über einen anderen Fall reden, bevor wir jetzt aus dem Beispiel rausfallen. Ja. Wenn die Ernte jetzt richtig schlecht wird. Also wenn die Ernte so lala ist und so, dann kann ich sagen, ach, ist ja fein, ja. Krieg jetzt halt das, was ich erwartet habe, aber ich habe ja obendrein die Prämie noch bekommen von demjenigen, der sich das Recht gesichert hat und wird es vielleicht nutzt, vielleicht auch nicht, aber es geht sich gut aus. Aber es kann ja jetzt auch sein, die Ernte wird wirklich richtig mies und der macht von seinem Recht keinen Gebrauch.
Genau, dann habe ich die Prämie bekommen und habe trotzdem Geschäft gemacht.
Hab die Prämie bekommen, aber trotzdem dann natürlich den Verlust, weil ich kann gerade meine Presse nicht vermarkten. Das heißt also, wenn ihr dann den Fall habt, dass die Option verfällt, ihr die Prämie kassiert, dann kann es aber durchaus sein, dass euer Portfolio entsprechend an Wert verloren hat, weil es gerade schwierige Zeiten sind an der Börse. Dann sorgt die Prämie dafür, dass ihr einen Puffer habt, dass ihr besser steht, als wenn ihr das Geschäft nicht gemacht hättet. Aber Verlust ist natürlich trotzdem möglich. Nur, der wird immer geringer sein als ohne diese zusätzlichen Geschäfte.
Ja, ich würde irgendwie grundsätzlich so, wenn wir uns das mal bei uns anschauen oder bei dieser globalen Equity Premium Income Strategie, das heißt, bei einem Bullenmarkt werden wir tendenziell einen positiven Total Return haben, ebenfalls, allerdings deutlich schlechter als der Gesamtmarkt. Was du ja eigentlich gerade so schön erklärt hast, eben bei einer Seitwärtsbewegung werden wir tendenziell eben aufgrund eben dieser Optionsprämie wahrscheinlich besser performen im Total Return Gedanken als der Gesamtmarkt. Und wenn es natürlich dann kracht, das heißt, wenn wir einen Bärenmarkt haben, hier kann es natürlich auch sein, dass wir entsprechend auch an Wert verlieren werden, aber weniger stark als der Gesamtmarkt, einfach aufgrund dieses Optionscharakters, den wir hier haben, durch diese Einkommensgenerierung in Total Return.
Ich möchte aber nochmal zurück nach Griechenland. Wir sind immer noch da, wir haben immer noch die Olivenpresse.
Gehen wir zur Olivenpresse.
Wer ist denn jetzt derjenige, der rumläuft und sagt, ich möchte gern die Presse, ich möchte gern das Recht haben, auf die Presse zugreifen zu können. Sprich, wer ist der Kontrahent für eure Optionen? Das ist ja immer wichtig. Ihr geht ein Geschäft ein mit anderen, die zahlen euch eine Prämie, aber das Geschäft muss ja am Ende auch abgewickelt werden.
Das ist eine gute Frage. Wer kauft das? Gefühlt jeder. Ja, weil wenn wir uns mal den Tagesumsatz an diesen S&P 500 Call-Optionen mal anschauen, der beträgt 2 Billionen US-Dollar pro Tag. Deswegen gefühlt jeder. Also es sind Asset Manager, es sind Investmentbanken, es sind Privatpersonen, es sind Unternehmen, viele, die eben diese Option tatsächlich kaufen, weil sie wollen einfach dieses Recht haben, wirklich vielleicht in dem Markt doch partizipieren zum gewissen Zeitpunkt.
Aber dieses Recht nicht mit dem vollen Kapital hinterlegen.
Genau.
Und die kaufen dann diese Call-Option. Ja. Also es ist ein sehr liquider, sehr großer Markt. Ja. Das ist auch der Unterschied zum Optionsmarkt bei einzelnen Aktien. Die können also in bestimmten Fälligkeitsklassen dann auch schon mal etwas breiteres Brett haben. Da kann der Handel schon mal dünn sein. Aber diese Optionen auf den S&P 500 Index, die sind natürlich ein globales Commodity sozusagen. Insofern ist es ein sehr liquider Markt und es ist auch ein Markt, der durch verschiedenste Mechanismen der Gestalt ja gesichert ist, dass ihr euren direkten Kontrahenten, wer also jetzt Bank X oder Einzelperson Y ist, die gerade mit euch das Geschäft macht, gar nicht kennt, so wie an der Börse mit Aktien, es ist also auch bei Optionen. Es ist über ein Clearinghouse anonym und es ist sichergestellt, dass die Geschäfte auch erfüllt werden.
Absolut, genau so ist es. Das ist sehr schön erklärt, Christian.
Ja, also ich meine, ich habe ja über viele Jahre meines Berufslebens mit Optionen auch verbracht, mit optionalen Elementen. Denn in der Tat, also nackte Optionen sind finanzielle Massenvernichtungswaffen, ne? Diese unbegrenzte Nachschusspflicht. Aber wenn man gedeckt ist, können Optionen eben eine solche Möglichkeit sein, um Chance-Risikoprofile zu optimieren. So, über ein Thema müssen wir noch reden, nämlich im alten Griechenland auch die Frage, zu welchem Preis habe ich denn das Recht rausgelassen, jetzt die Olivenpresse vielleicht benutzen zu dürfen. Sprich, wonach bemisst sich die Prämie, die ihr für die Indexoptionen bekommt? Was sind die entscheidenden Einflussfaktoren?
Bei der Optionsprämie gibt es mehrere Einflussfaktoren. Dazu zählt zum einen die Volatilität, zum anderen der Zinssatz und eben auch die Laufzeit der Option. Bei unseren Optionen, der ausschlaggebende Faktor ist eigentlich die Volatilität. Das heißt,
Laufzeit ist immer ein Monat.
Immer ein Monat.
Genau, also genau. Können wir einen Haken dran machen. Zinsen, ja. Sind ein Faktor, der jetzt wichtiger ist als vor 3 Jahren, aber gerade auch über einen Monat, jetzt mal auf die einzelnen Optionen, nicht so entscheidend. Das entscheidende Thema ist die Volatilität. Was genau ist das?
Nun, die Volatilität ist die Schwankung letztendlich, die ich habe von meinem Investment. Das heißt, vielleicht einfach ausgedrückt, wenn ich von einer niedrigen Volatilität spreche, dann habe ich vielleicht Indexstände zwischen 99 und 101, also pendle ich jeden Tag zwischen 99 und 101. Dann gibt es natürlich Marktphasen, dann habe ich mal vielleicht zwischen 90 und 110, mal 95, mal 105, dann wieder 90. Das sind natürlich dann hohe Schwankungen, entsprechend auch eine hohe Volatilität. Das heißt, die Volatilität gibt es eigentlich ja nur, wie stark schwankt momentan ein Wert.
Ja, und wie sind meine Erwartungen auch bezüglich der Volatilität? Gehen wir wieder zurück in das Beispiel aus dem alten Griechenland. Mhm. Wenn schon die ersten Oliven ganz klein an den Bäumen sind, dann lässt sich schon halbwegs abschätzen, wie gut die Ernte wirklich wird. Das heißt, dann ist die Volatilität, die Unsicherheit über die tatsächliche Ernte eher gering. Folglich, was heißt das für die Prämie?
Das heißt, wenn ich eine geringe Volatilität habe, wird die Prämie natürlich auch schwächer.
Genau, dafür habe ich entsprechend weniger Unsicherheit. Ja. Wenn es jetzt noch mitten im Winter ist und vielleicht ein paar Knospen schon dran waren am Baum und dann kommt nochmal der Frost, ja, es ist noch nichts absehbar, dann ist die Unsicherheit natürlich entsprechend hoch, will heißen, dann kriegt man eine richtig ordentliche Prämie, die man verlangen kann. Ja. Allerdings so hoch sind dann bisweilen auch die Risiken. Es ist immer die Frage, wie man das nach vorne dann sieht. Und da müssen wir natürlich nochmal auf die Marktphase der letzten Zeit zurückkommen. Wir hatten ja 2024 im Grunde so eine Börse. Also als Kapitän würde man sagen Ententeich. Ne? War eigentlich kaum Schwankung drin. Wir haben das ganze Jahr 2024 im MSCI World, zumindest in Euro, keinen einzigen 10%igen Rückgang gesehen. Es war sehr ruhig. Und dann nach den Ankündigungen der Zölle am Liberation Day waren wir dann gleich schon im Bärenmarkt, also bei einem Minus von 20%. Das heißt natürlich umgekehrt, das, was du angesprochen hast, dieses Maß, das die Schwankungen misst, das auch nach vorne die Schwankungen indiziert, die Volatilität, die Volatilitätsindizes, das ist alles nach oben gegangen. Das heißt, für euch ist so eine Phase auf einer rein technischen Ebene doch jetzt richtig positiv, weil die Prämien gestiegen sind.
Absolut, die Prämien sind gestiegen, deswegen jetzt könnte man eigentlich auch erwarten, dass die Ausschüttungsrendite entsprechend auch nochmal höher sein wird. Ich hatte vorhin gesagt 7-9%, also sind wahrscheinlich eher am oberen Ende, vielleicht sogar ein bisschen drüber, müssen wir noch ein bisschen abwarten, was das Jahr noch so bringt. Aber absolut, je schwankungsintensiver das ist, der Gesamtmarkt, desto höher wird die Prämie sein. Und etwas, was man sich anschauen kann, ist der VIX-Index, ist die implizierte, der VIX ist eigentlich die implizierte Volatilität für den S&P 500 über die nächsten 30 Tage. Und der ist momentan äußerst attraktiv aus einer Prämie-Gesichtspunkt, ja, weil wir bewegen uns oder
Wir haben Spitzen gesehen im VIX, die gingen wirklich Richtung dessen, was wir bei Corona hatten. Und das zeigt auch, in welcher besonderen Zeit wir leben. Also das ist positiv für euch, weil die Prämien jetzt dann hoch sind. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das Portfolio an sich hat entsprechend an Wert verloren, was dazu führt, dass Call-Optionen ja dann auch verfallen, dass ihr die Prämien behalten könnt. Das ist dann eben dieser Puffer, aber auch ein defensives Portfolio, nicht so stark verloren wie jetzt meinetwegen ein Portfolio, in dem man 20% Apple drin hatte, die ja wirklich sehr stark unter der Zolldiskussion gelitten haben. Aber kurzfristig gilt in so einer Phase, wie wir sie da Anfang April jetzt vor allem erlebt haben, there's no place to hide. Ne? Also da kurzfristig sieht man da nichts, was jetzt wirklich sich hält.
Ja, also man sieht natürlich eben, aufgrund des defensiven Charakters fällt natürlich so eine Strategie weniger stark wie der Gesamtmarkt. Wenn wir uns das im Total Return anschauen, wir sind sogar momentan noch so seit Jahresanfang positiv, leicht positiv noch ein bisschen. Ja, müssen wir abwarten, wie das eben noch sein wird, was ihr eingangs ja gesagt habt. Das heißt, im Bärenmarkt besser als die Benchmark. Momentan bewegen wir uns zwischen je nach Tag, wo wir uns das momentan anschauen, ist der Anfang, beziehungsweise fast Mitte April, in dem wir uns momentan bewegen. Da sehen wir uns momentan zwischen 10-15% besser als den MSCI World. Aber wie gesagt, Ziel von der Strategie ist nicht besser zu sein als der MSCI World. Ziel von unserer Strategie ist wirklich, dieses Einkommensstrom zu generieren von 7-9% auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich eine geringere Volatilität zu haben, als entsprechend auch die Benchmark. Das ist eigentlich das Ziel.
Das macht's ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen von der reinen Technik dieses, wie du es eingangs nanntest, Option-Overlay weggehen. Ja, schwierig für viele Anlegerinnen und Anleger, so ein Premium-Equity-Income, Premium spielt ja auf die Prämie dann an, so ein ETF einzuschätzen und zu sagen, okay, ist der jetzt gerade gut oder ist der schlecht? Ja, das ist einfacher, wenn man ein reines Aktienprodukt hat. Was sind denn so heute sagt man ja so KPI, Key Performance Indicators. Was sind Kennziffern, die Privatanlegerinnen und Privatanleger sich anschauen sollten, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob ihr eine gute Arbeit macht oder nicht? Woran wollt ihr gemessen werden?
Im ersten Schritt sollte man sich uns anschauen, haben wir wirklich dieses Ziel erreicht, 7-9% Einkommen zu generieren?
Bezogen immer worauf?
Bezogen eben auf das Gesamtjahr.
Also, ich suche mir einen 12-Monats-Zeitraum raus, addiere die nochmal, 12 Ausschüttungen. Richtig. Und setze sie ins Verhältnis zum Kurs am Anfang der Periode.
Genau, zum Anfang der Periode, beziehungsweise wir würden es mal am Zeitpunkt der Ausschüttung anschauen, diese 7-9%. Weil natürlich
ich will mir da als Privatanleger nicht 12 Kurse raussuchen.
Dann auf unserer Webseite werden wir es anzeigen.
Aha, okay. Ja, also da kann ich es mir rollierend anschauen, wie denn diese rollierende 12-Monats-Ausschüttungsrendite ist.
Genau,
so. Da sagst du, die sollte zwischen 7-9% sein. So, genau. was mache ich jetzt? Ich stehe jetzt Privatanleger fest, die ist bei 6,5%.
Gut, die
6,5%. Kicke ich's raus, rufe ich Ivan Dodovic an, was mache ich?
Gut, 6,5% kann natürlich auch mal passieren. Du hast ja vorhin das Beispiel gehabt mit 6,8%. Das heißt, wir können natürlich nicht garantieren, dass wir bei 7-9%, das ist ein Ziel. Ja, das muss eben auch wirklich bewusst sein. Weil was wird natürlich hier auch dieses Einkommen beeinflussen? Wir hatten es ja vorhin ja schon gesagt, die Dividende. Das heißt, wenn natürlich die Unternehmen keine Dividende mehr zahlen, fällt natürlich ein Element weg. Gleichzeitig kann es natürlich eben auch wiederum Marktphasen, wie wir sie gerade im April erleben, mit hoher Volatilität geben, wo die Optionsprämie höher sein wird als das, wie wir 7-9% sagen.
Wenn dann eben die Ausschüttung höher ist, aber man zumindest vorübergehend beim Kurs auch entsprechende Einbußen hinnehmen muss. Genau. Ja, also dass man am Ende halt immer die Frage hat, schaut man jetzt auf die Ausschüttung und sagt, naja, ich möchte, dass der Kurs stabil bleibt. Und dann hat man eigentlich ja, bei 7-9%, ist eine schöne Sache. Oder guckt man nicht am Ende doch auf den Total Return, also den Gesamtertrag aus Kursentwicklung plus Ausschüttungen. Und der, tja, ist dann im Grunde zu vergleichen mit was? Mit einem MSCI World? Nein, das ist ja kein reines Aktien-Thema.
Ja, wir würden es, wie gesagt, wir würden nicht die Performance per se als KPI nehmen. Wir würden wirklich eben diese Ausschüttungsrendite von 7-9% nehmen, wie wir es so schön sagen, über einen Investitionszyklus, das heißt 3-5 Jahre. Das ist eben ein Anlagehorizont, was man sich dann immer überlegen sollte. Haben wir wirklich über 3-5 Jahre diese 7-9% erzielen können? Ein weiteres KPI für uns wäre eben noch die Volatilität. Sprich, haben wir tatsächlich eine geringere Volatilität gehabt als die entsprechende Benchmark?
Also bei einem globalen gucke ich mir dann den MSCI World an und vergleiche die Formvolatilität. Richtig. Auch diese Angaben finde ich bei euch auf der Homepage.
Genau, die werden auch bei uns aufgezeigt.
Kann auch das über 3 Jahre mehr entsprechend anschauen.
Genau. Und der nächste Punkt, den wir als KPI oder was sollte auch der Anleger erwarten, jetzt gerade in solchen Marktphasen wie aktuell, dass wir weniger stark gefallen sind als der Gesamtmarkt.
Gut, das ist ja dann auch in der Volatilität, spricht sich das aber ein anderes Risikomaß, was für viele Anlegerinnen und Anleger ja eben einfacher ist, nicht Volatilität, ne? Statistisch ja dann die Standardabweichung der Erträge. Ja. Habe ich Statistik gehasst, ja. Viel einfacher ist das, was ich ja auch gerne in sozialen Medien poste, nämlich die Drawdowns, sich einfach anzugucken, wie hat sich ein Index oder eben ein Fonds seit einem einmal erreichten Hoch verhalten, sprich wie weit ging es seitdem runter, diese sogenannten Unterwassercharts, die helfen dann auch, genau das Risiko einzuschätzen und damit tun wir uns eigentlich leichter, als jetzt so diese Kennzahl Volatilität zu interpretieren. Wobei, ne, ihr sagt ganz klar, die Volatilität soll niedriger sein als beim Basisindex und da ist es einfach dieser Vergleich und das kann man machen. Trotzdem muss man ja sagen, also dieses Covered Call Writing, diese Strategie, ich habe Aktien und schreibe darauf Optionen, erziele Prämien. Das ist ja eine Strategie, die ist nicht neu. Das ist jetzt, hört sich vielleicht für den einen oder anderen wahnsinnig innovativ an, ist aber eine Strategie, die im institutionellen Bereich seit Jahrzehnten üblich ist. Also insbesondere ja bei Pensionskassen, Versicherungen, wo große Aktienbestände sind, dass man entweder eben Indexoptionen schreibt oder früher ja vor allem, als es noch Indexoptionen in dem Maße gar nicht gab, hat man ja viel auch in privat organisierten Märkten dann die klassischen Aktienoptionen dann darauf verkauft. Also es ist eine bewährte Strategie. Ihr habt diese Strategie in einen ETF-Mantel gegossen mit Staggering und Laggering, hast du eben erklärt, mit allerlei technischen Finessen ausgestattet. Aber es ist jetzt nichts im Kern wahnsinnig revolutionäres Neues, sondern es ist etwas Bewährtes, was jetzt auch Privatanleger machen können, weil ansonsten also der Weg an die Optionsmärkte, ja, wird ja häufig suggeriert, ne, ist alles ganz einfach und so und hier zeigt nur, brauchst nur einen Zugang und dann geht's los, aber wir haben ja schon gesprochen, man kann sich ruinieren, wenn man nackt ist in den Optionen, das Rollen und sowas, Economies of Scale, alles nicht so einfach. Trotzdem, trotz dieser bestehenden Vorteile, gibt's ja immer wieder Leute, die sagen, also diese Premium-Income-Fonds, der ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Ja, es ist eigentlich, man ist in guten Phasen nach oben gekappt. Ja, ein bisschen so wie bei einer Anleihe. Ne? Wenn es gut läuft, hast du mit einer Anleihe auch nichts davon. In schlechten Zeiten reicht der Puffer aber dann doch nicht aus, machst trotzdem Verlust. Und eigentlich wäre es doch irgendwie besser, wenn man gleich Aktien-Anleihen-Mix macht. Wie begegnest du Menschen, die sagen, ich brauche diese Mischform, diesen Zwitter nicht, Aktien plus irgendwas.
Wir verwalten über 60 Milliarden mittlerweile in Equity Premium Income ETFs. Also in den USA ist es natürlich der erste Markt, wo wir Equity Premium Income aufgelegt haben. Mittlerweile dort über knappe 60 Milliarden, die wir über 2 ETFs verteilt alleine verwalten, eben auf den Nasdaq und auf den S&P 500. Europa eben jetzt auch nach mit der globalen Strategie gestartet Ende 2023. Wir orientieren uns, oder wer kauft eigentlich auch, wer investiert in Equity Premium Income? meistens wirklich die Anleger, die eben Einkommen haben möchten. Das ist eigentlich derjenige. Das heißt, er möchte sein Einkommen haben. Wie wir schon diskutiert haben, diese 7-9% ist wirklich für viele äußerst attraktiv, diesen Einkommensstrom auch auf monatlicher Basis zu erhalten. Jetzt ein 60-40-Portfolio, absolut, kann man natürlich auch machen. Man könnte sagen, ich nehme jetzt den Global Research Enhanced Index ETF von JP Morgan für die Aktienseite. Ich nehme den Global Aggregate ETF von JP Morgan für die Bondseite, ja. Was habe ich da natürlich? Da habe ich natürlich auf der Bond-Seite eben das Durationsrisiko auf der einen Seite.
Das Laufzeitrisiko bei langen Laufzeiten, die höhere Sensitivität. Wenn die Zinsen sich verändern, sieht man seit Zinsen wieder da sind, sehr deutlich, die langen Laufzeiten, den höchsten Hebel, haben am meisten verloren.
Genau, also das hast du hier. Und auf der anderen Seite, in dem Konstrukt kommst du nicht auf deine 7-9%.
Das kommt auch hinzu und ich habe halt hier einfach nochmal eine andere Einkommensquelle mit dabei, die ich eben nicht vergleichen darf mit dem Total Return eines Aktieninvestments, weil ich bin nach oben nicht voll dabei, ich habe aber auch nicht dasselbe Risiko und gerade in dieser Mittelphase, wenn es mal irgendwie dümpelt und es kann ja durchaus mal sein, dass wir solche Märkte haben, dass es wirklich seitwärts geht für längere Phasen, dann hat man da eine zusätzliche Diversifikation mit dabei.
Schau mal beispielsweise 2022, der US-Markt, dann wirklich eigentlich ein gutes Jahresbeispiel. Da ging der S&P 500 18% nach unten und unsere Strategie bzw. ETF ging damals 3% nach unten. Das heißt, genau das Beispiel, das ich vorhin angesprochen hatte, wahrscheinlich auch negativ, aber nicht so stark negativ, wie entsprechend der Gesamtmarkt.
Ja, also das war ja in den USA, sind Produkte länger am Markt, so ein erster Stresstest. Momentan dieses Jahr erleben wir ja einen weiteren Stresstest in freier Wildbahn. Es ist eben keine Simulation, auch wenn wir uns manchmal so fühlen mit Blick auf die Politik. Aber es ist ja das, was wirklich real an den Märkten passiert. Wie ist eure Zwischenbilanz so zu diesem Stresstest, seit die Märkte so seit Februar kräftig durchgeschüttelt worden sind? Seid ihr zufrieden mit dem, was die Strategien geliefert haben?
Wir sind absolut zufrieden mit dem, was die Strategie liefern. Ich glaube, jeder, der sich die Strategien momentan anschaut, wir sehen genau das, was sie liefern sollen, machen sie auch. Und so haben wir sie natürlich auch konstruiert. So gehen wir auch davon aus, dass sie sich verhalten, wie sie sich momentan am Markt auch tatsächlich verhalten.
Wobei man halt immer sagen muss, weder die Ausschüttung ist garantiert, noch, das ist noch viel relevanter, das Kapitalniveau, denn eben auch Equity, Premium, Active ETFs haben an der Kursstellung, weil es eben ein Aktienportfolio ist, entsprechend verloren, nur eben gepuffert. Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, wir werden heute einige Hörerinnen und Hörer dabei gewesen haben, die diese Active ETFs, egal ob jetzt auf den MSCI World, also auf globale Aktien oder auf US-Aktien oder auf Wachstumswerte, Nasdaq 100, im Portfolio haben und vielleicht sich auch nochmal so ein bisschen Bestätigung geholt haben. Aber wir werden natürlich auch genügend dabei gehabt haben, die gesagt haben, oh, also Einkommen, das interessiert mich jetzt, weil einfach ordentliche Prozente da stehen. Aber glaubst du nicht, dass dieses Thema Optionen, Derivate auf mögliche Kundinnen und Kunden, auf Interessenten für einen Fonds, auf die Zielgruppe, in gewisser Hinsicht einschüchternd wirken kann? Kann es sein, dass Leute sagen, ja, also die Motivation 6-9% finde ich super, aber bitte nicht mit Derivaten.
Ich glaube, wir haben gerade sehr gut diskutiert, was wir hier tatsächlich machen mit den Derivaten, mit diesen Call-Optionen, die wir verkaufen. Ich hoffe, dass wir es gut erklären konnten, dass es hier keine unbegrenzten Risiken sind, wie vielleicht der ein oder andere eben bei einem Naked Call sich das vielleicht vorstellen konnte. Klar, ich glaube, das Konzept von den Derivaten ist nicht einfach zu verstehen, aber ich glaube, diese Olivenpresse, die wir heute, glaube ich, hier als Beispiel genutzt haben, war hoffentlich eine gute Erklärung für jedermann, sich das mal bildlich vorzustellen, was eigentlich Optionen sind, gibt es wirklich schon seit eh und je und ich glaube, wir alle kennen natürlich dann eben, wie solche Prämien auch funktionieren. Überlegen wir uns alleine mal bei einer Versicherung, zahlen wir auch alle Prämien, ja, im Schadensfall, dass wir dann entsprechend was bekommen, kostet Geld, ja, und so ist es eben diese Vereinnahmung. Das ist eben das, was wir hier tatsächlich auch mit Equity Premium Income, beziehungsweise mit dieser Optionsprämie eigentlich auch vorantreiben, um das eben als Einkommensquelle zu nutzen.
Ja, ist auch ein schönes Beispiel, die Versicherung, nicht? Also Optionen haben durchaus ja auch einen realwirtschaftlichen Hintergrund. Wir haben immer damit zu tun. Man kann es halt auch nutzen, um damit wild zu zocken. Man kann es eben nutzen, um damit etwas abzusichern oder zu optimieren. Und genau das macht ihr. Jetzt, weißt du, so ganz zum Schluss noch mal eine Frage. Jetzt hast du so viel über defensive Themen gesprochen, über ein Portfolio abzusichern, Prämien zu vereinnahmen, von Schwankungen zu profitieren. Und dann frage ich mich ja immer so bei Menschen, die mir hier gegenüber sitzen, machen die das eigentlich auch in ihrem täglichen Leben? Ist das auch ihre eigene Geldanlage? Wie legt jemand, der ja auch ein Fondskonzept so sehr lebt wie du, Ivan, wie legt so jemand privat sein Geld an?
Du wirst dich wundern, ETFs. Das heißt, seit 2008 bin ich in der ETF-Industrie tatsächlich wirklich in ETFs. Und es wird vielleicht den einen oder anderen nicht verwundern, in JP Morgan ETFs, um ganz ehrlich zu sein. Also ich nutze wirklich sehr viele von unseren ETFs in meinem eigenen Portfolio.
Kriegt man da Rabatt?
Leider nicht, nein. Aber sie sind ja eh schon günstig, ja. Dementsprechend, nein, es gibt keinen Rabatt für Mitarbeiter. Das heißt, ganz normal eben auch über die Börse kaufe ich meine ETFs, die ich im Portfolio halte.
Ja, und ETFs heißt eben nicht unbedingt, wie wir heute gelernt haben, ein klassischer Indexfonds, der da drin steckt, sondern es kann auch gerne mal aktiver sein. Und dieses Aktive kann man eben dann verbinden mit Dingen, die in einem Index gar nicht so umsetzbar sind, wie zum Beispiel die Möglichkeit, neben Dividenden über Optionsprämien noch weiteres Einkommen zu bekommen. Ob das etwas für dich und für dein Portfolio ist, ja, das wirst du nach dieser Folge auf jeden Fall besser beurteilen können als vorher. Ivan, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du dabei warst und uns wieder deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter. Hinterlass uns eine Bewertung, gib uns Sterne. Und schreibe uns, wen wir als nächstes einladen sollen und welche Themen wir hier bei Asset Class behandeln sollen. Wenn du Ideen hast, wenn du Feedback hast, schreib uns an podcast@scalable.capital oder gerne auch in den sozialen Medien. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Tschüss aus Berlin.